Hallo und herzlich willkommen zu unserer 43. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über Motivational Interviewing, eine Art der Gesprächsführung, die nachweislich therapeutische Veränderungen besser ermöglicht als herkömmliche Gesprächsformen.
Tja, und zu diesem Thema haben wir heute Maximilian Jäger zu Gast. Max, du bist Hörer unseres Podcasts, hast Kontakt zu uns genommen und ein Thema vorgeschlagen, nämlich dieses, das Motivational Interviewing. Und das finden wir super und deswegen haben wir dich auch sofort eingeladen.
Ja, und das ist was.
Vielen Dank.
Ja, das ist was Tolles und wir haben tatsächlich öfter schon in unserem Podcast Hörerinnen gehabt, die sich gemeldet haben. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, eine Idee hast oder einen Vorschlag hast, nimm einfach Kontakt zu uns auf. Wir melden uns auf jeden Fall und wir machen da was draus. Und idealerweise schlägt man sich mit seinem Thema immer selber vor. Genau. Aber wir sind auch natürlich schon mal an Menschen herangetreten und haben gefragt, sie sind uns vorgeschlagen worden, passt das? Aber jetzt zu Max.
Genau, du bist Ergotherapeut, hast aktuell an einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg deinen Bachelorabschluss gemacht, so viel weiß ich. Und ja, alles andere erzählst du uns und kannst uns auch sagen, wie du auf das Thema mit der Motivational Interview gekommen bist. Sag was über dich.
Hallo Max.
Hallo. Hallo zusammen. Sehr, sehr gerne. Ich bin tatsächlich auf dieses Thema durch mein Studium gekommen. Ich habe interprofessionelle Gesundheitsversorgung an der DHBW Lörrach studiert. Das ist ein noch relativ junger Studiengang, der verschiedenen Therapieberufen offen steht. Physiotherapeuten, Logopäden, auch Pflegekräfte und eben Ergotherapeuten. Dieser Studiengang hat mir enorm viel gebracht. Der hat mir sehr viel Tiefe gegeben für meinen Beruf. Also er ist erstmal sehr praxisorientiert. Ich habe also in der Uni Sachen gelernt, die ich wirklich am nächsten Tag mitnehmen konnte zur Arbeit und dort umsetzen konnte.
Du arbeitest als Ergotherapeut, hast du?
Ich arbeite als Ergotherapeut in einer ambulanten Praxis. Ja. Ich habe in verschiedenen Einrichtungen, hauptsächlich im psychiatrischen Bereich gearbeitet, vollstationär, teilstationär und eben jetzt ambulant. Und dieses Studium war erstmal eine sehr attraktive Möglichkeit für mich, weil ich es berufsbegleitend studieren konnte. Es wird also die Möglichkeit gegeben, entweder in 3 Monatsblöcken, 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis zu studieren oder im Wechselmodell. Das heißt, ich habe dann 2 Tage die Woche Uni gehabt, einen halben Tag zum eigenständigen Lernen, vor- und nachbereiten und konnte so dann wirklich die Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, dann wirklich auch mit zur Arbeit nehmen. Und es wird in dem Studium auch viel Wert gelegt darauf, dass man das Ganze praktisch anwenden kann. Und diese, so inhaltlich gesehen war es wirklich sehr breit gefächert von BWL zum Beispiel, Qualitätsmanagement, über Skills-Training, wissenschaftliches Arbeiten ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt im Studium, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch im klassischen Ergotherapiestudium. Wir wissen ja, der Zug der Akademisierung, der ist losgefahren und hat unserem Beruf auch wirklich viel, viel Vorteile gebracht und bringt ihm nach wie vor. Es hilft uns zu professionalisieren, ja.
Und du bist mit drauf auf diesem Zug und bist dann sozusagen auf das Motivational Interviewing gekommen in deinem Studium sozusagen.
Und hast es auch das probieren können in deiner Praxis? Also das ist ja was Cooles, sag ich mal, tatsächlich bei so einem Studium. Du lernst nicht 3,5 Jahre irgendwas in der Hoffnung, das kann man irgendwann mal verwenden. Gut, da macht man auch praktische Ausbildung, keine Frage. Nee, du bist regelmäßig, kriegst neue Impulse, gehst dann in der Woche nach Hause und sitzt wieder bei deinen Patienten und kannst mal was anderes machen.
Und du liest über Motivational Interview und hast am nächsten Tag den Patienten und kannst das Gespräch nach diesen Grundsätzen so führen. Kannst du es praktisch anwenden, oder?
Ja, ganz genau. Es war auch so, dass wir Fallbeispiele in der Praxis aufgenommen haben und hinterher im Studium wirklich analysiert haben, um dem Ganzen wirklich Tiefe zu geben. Und Motivational Interviewing hat einen recht großen Teil des Studiums in Anspruch genommen. Ich habe ein großes Portfolio darüber geschrieben. Ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich auch darüber geschrieben. Da habe ich eine eigene Studie mit MI durchgeführt. Und darum hat das bei mir auch nochmal eine besonders große Rolle einfach gespielt. Als Ergotherapeut im psychiatrischen Arbeitsfeld ist das einfach ein unglaublich nützliches Tool. Und ja, und da habe ich auch ein Fallbeispiel für heute mitgebracht, was das, was ganz für mich ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Prozess gewesen ist.
Ja, zwar. Nur zu, fangen wir direkt mit dem Fallbeispiel an, oder?
So ist fangen wir mal mit dem Fallbeispiel an.
Ja. Okay, toll, dass du dich als Experte gemeldet hast, weil ich habe eben mal so erzählt, wir machen ja auch so einen Podcast, weil wir ja auch neue Impulse bekommen wollen. Ja. Also ne, wir wollen das natürlich viel mit unserer Hörer da sollen, aber wir machen das ja auch nicht, sage ich mal, nur aus Spaß und Dollerei, sondern wir beschäftigen uns ja dann auch mit den Themen und total klasse, dass du dich als Ergotherapeut gemeldet hast, wo du deine Bachelorarbeit darüber geschrieben hast, wo du dich da so intensiv mit beschäftigt hast, weil jetzt startet die Lernkurve, jetzt startet das Fallbeispiel bei uns auch zum Motivational Interview.
Auf los geht's los.
Als Ergotherapeut, wir können ja verschiedenste Fortbildungen machen. Ich habe ja bei dir das Genusstraining gemacht, das Handeln gegen Trägheit und auch das Stressbewältigungstraining nach Matthias Hammer. Und dann kam da diese Klientin, eine Mutter von zwei Kindern, die ein sehr traumatisches Erlebnis hatte. Sie kam in die Praxis mit massiver Überforderung und beschrieb so ihren Alltag. Und eigentlich war im Vorfeld alles klar, es läuft auf Stressbewältigung hinaus. Und ich habe mit der Behandlung angefangen, relativ schnell. Wir haben die ersten Inhalte erarbeitet. Und dann kam das Ganze aber so ins Stocken, weil die Umsetzung zu Hause relativ schwierig war. Und dann hatten wir das, dann kam eben der Block in der Ausbildung, wo wir uns damit befasst haben. Und ich habe das dann ganz bewusst angewendet bei ihr. Sie war so eine meiner ersten Testpersonen quasi und habe das angefangen anzuwenden. Und es kam dann ganz interessant heraus, dass diese Umsetzung, wir sind nicht daran gekommen, woran es scheitert, sondern es ging eher darum, dass diese Ambivalenz bei ihr verloren ging und sie selbstwirksam wurde. Sie hat dann für sich nämlich herausgefunden durch unsere Gespräche, dass das Thema Ernährung und ihr Aussehen, ihre Figur ein ganz großes Thema spielt. Sie hat dann angefangen, auf Instagram eine Ernährungscoach-Dame zu kontaktieren. Die hat so Audiodateien verkauft, die sich mit achtsamem Essen und auch Entspannungsübungen befasst hatte. Und diese Übung setzte sie dann um. Ja? Und mein erster Impuls war so, ja, okay, achtsames Essen, da gibt es auf Spotify ein ganz wunderbares Hörbuch zu von Thich Nhat Hanh, dem buddhistischen Mönch, wer mit Achtsamkeit sich ein bisschen auskennt, dem ist der Name schon mal begegnet. Der hat dazu ein wunderbares Hörbuch rausgebracht. Und die Entspannungsübung, die findet man sogar ebenfalls auf Spotify, also theoretisch hätte ich ihr diesen Inhalt auch, ich sage es mal, für relativ wenig Geld, relativ einfach auch an sie herantragen können. Aber das ist jetzt eben das Entscheidende. Sie ist selbstwirksam geworden und hat selber ihr eigenes System erschaffen. Und so fing sie an, mehr auf die Ernährung zu achten. Das hat ihr seelisch sehr, sehr gut getan. Das hat ihr Essverhalten positiv verändert. Das hat eine Menge Stress rausgenommen. Und sie hat angefangen, regelmäßig diese Entspannungsübungen zu machen. Und das fand ich total faszinierend, weil einerseits ist es ja ganz gut, wenn man sich an so ein standardisiertes Manual hält. Und auf der anderen Seite hat sie da einfach ihren eigenen Weg gefunden. Und das hat mir gezeigt, dass es doch hilfreich ist, manchmal auch loszulassen, wenn man merkt, es geht, es funktioniert irgendwie noch nicht, und zu explorieren, wie es denn dann gehen kann.
Also das ist ja ein Teil, habe ich verstanden, von Motivational Interviewing, tatsächlich Fragen, offene Fragen zu stellen, damit, also du hast ja eigentlich so, mit dieser Selbstwirksamkeit ist ja einer von vier Aspekten, steht da fast schon am Ende, aber dazwischen geht es darum, halt Fragen zu stellen, auch gemeinsam, also sehr offen zu sein erstmal dafür und nicht zu bewerten. Also das haben wir ja so ein bisschen auch, das klientenzentrierte Gesprächsführung ja eigentlich ganz ursprünglich nicht direktiv nach Rogers. Das war ja so vielleicht der Vater der Gesprächsführung oder der Non-Direktive. Mhm. Und ich habe jetzt hier ein paar Mal immer gelesen, das Motivational Interviewing ist auch klientenzentriert, das glaubt jeder sofort, aber es ist direktiv, weil es hat ein Ziel. Also das heißt, man will nicht gegen was sein, sondern man will die Energie des Klienten oder der Klientin nutzen, vielleicht umlenken in die richtige Richtung. So, wie war das bei der? Ich meine, ihr habt ja nicht nur wahrscheinlich, die ist ja nicht direkt auf, mir ist Ernährung wichtig gekommen, sondern wahrscheinlich warst du erstmal ganz einfühlsam und hast gesagt, so ja, was ist denn wichtig daran, wie sich die Situation vielleicht gestalten sollte? Oder wie ist denn das abgelaufen, bis man auf die Idee gekommen ist, mir ist eigentlich Ernährung und mein Aussehen und vielleicht auch eine bewusstere Ernährung wichtig? Da lag ja wahrscheinlich ein bisschen was zwischen.
Da lag was dazwischen. Ja. Also da kann man natürlich jetzt erstmal verschiedene Theorien anführen. Zum Beispiel gibt es nach Brehm die Reaktanztheorie. Das heißt, ein lenkender Kommunikationsstil führt zu Reaktanz. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es noch die Self-Perception Theory. Menschen festigen ihre Meinung besonders dann, wenn sie sich selbst darüber sprechen hören. Mhm. Und was du jetzt erwähnt hattest mit den offenen Fragen, das gehört so zu den Grundtechniken eigentlich des Motivational Interviewing. Offene Fragen sind ja Fragen, die zum Nachdenken anregen. Mhm. Ja. Man sollte das nicht mit den W-Fragen, so habe ich das früher eigentlich gelernt, die W-Fragen sind die offenen Fragen, muss man ein bisschen kritisch betrachten, wenn ich jemand frage, warum hast du das gemacht? Mhm. Dann kann das schnell in so eine Rechtfertigung kommen.
Mhm. Ja. Ja, das soll es nicht sein.
Nicht
konfrontativ. Genau, ja, genau.
Machen wir es mal konfrontativ soll man nicht sagen.
War aber praktisch. Also am Anfang hast du ja den Eindruck gehabt, mit dieser Patientin geht es um Stressbewältigung und da ging es aber irgendwie nicht weiter. Und dann hat die doch wahrscheinlich irgendwie gesagt, naja, das geht alles hier den Bach runter, ich kann es überhaupt nicht umsetzen, das funktioniert nicht.
Meine Kinder machen auch nicht mit,
die haben kein Verständnis. Das geht nicht und so. Und wie würde man denn auf so eine Aussage dann im Rahmen...
Mein Tag hat auch nur 24 Stunden.
Wie würde man denn auf solche Aussagen im Rahmen des Motivational Interviewing reagieren? Also ich sage das jetzt so zu dir, ich bin jetzt die Frau und sage, nee, das geht nicht irgendwie, mich nervt, mich kotzt an, ich bin genauso genervt wie früher auch und es klappt mit den Kindern nicht so.
Ja, das sind natürlich Aussagen, die wir in ähnlicher Form im therapeutischen Kontext öfter mal zu hören kriegen, denke
ja.
ich.
Ja,
das genau. Kennen ja alle. Und das ist auch okay. Da ist diese Akzeptanz. Ne? Unsere KlientInnen sind die Fachpersonen für sich. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das nennt sich der Sustain-Talk, ja, der Widerstand, der im Prinzip gegeben wird, eine Reaktanz, die gezeigt wird. Mhm. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann. Da kann man zum Beispiel reframen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, oh, Sie haben gemerkt, dass Ihnen das, was wir bisher noch nicht gemacht haben, dass Ihnen das überhaupt nicht weiterhilft. Was könnte Ihnen denn dann weiterhelfen? Und in der Theorie ist es so, wir mindern den Sustain-Talk, das heißt, wir gehen da gar nicht so sehr drauf ein. Manchmal ist es schon hilfreich, das zu explorieren. Ja, wir wollen die auch nicht völlig übergehen. Mhm. Aber da kommt eben dieser direktive Aspekt, den du vorhin erwähnt hattest. Wir richten den Fokus weg von dem Widerstand hin zu den Möglichkeiten, dem sogenannten Change-Talk.
Das ist direktiv, klar.
Ja. Ja.
Und trotzdem nicht konfrontativ.
Ja. Ganz genau, ganz genau. Wir suchen eigentlich in den Gesprächen nach den Ansätzen, die Patienten oder Patientinnen uns geben. Ja? Ja. Da gibt es vier Punkte, wo man darauf eingehen kann. Das ist das sogenannte Darren-Prinzip. Also Darren, das steht für Desire, das ist der Wunsch. Ability ist die Fähigkeit, Reason sind die Gründe und Need ist Bedürfnis oder Notwendigkeit. Und suchen in den Gesprächen die Aussagen, die dazu passen. Ja, wenn jemand sagt, ich brauche mehr Erholung in meinem Alter, das wäre so ein Bedürfnis zum Beispiel. Ja. Ja, oder je nachdem auch ein Wunsch.
Ja.
Und das sind die Punkte, wo wir dann daran ansetzen und eben gar nicht so sehr auf diesen Widerstand eingehen, sondern immer wieder den Fokus dahin richten, wo Veränderung möglich ist.
Interessant.
Ja, sehr cool. Also ich habe auch gelesen, so ein bisschen, also du hast es ja schön beschrieben, es geht nicht darum, jetzt dagegen zu sein oder eine Gegenposition einzunehmen oder das zu kritisieren. Ich habe gesehen, das ist so ein bisschen wie, man soll sich das vorstellen, wie in so einer asiatischen Kampfkunsttechnik, die auch nicht so funktioniert, dass man jemanden
sofort gegenhaut, sozusagen.
Stärker gegenhaut als der andere, wie beim Boxen, sondern dass man die Kraft, die Energie des Gegenübers nutzt und die einfach umlenkt. Also das heißt, wenn man nichts dagegen hält, sondern die vorhandene Energie nutzt, um, und das ist vielleicht dann die Umlenkung, die Umleitung, um was Positives daraus zu machen. So. Das
ist ein wunderschönes Bild dazu.
Passt. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Mal eine Frage. Ich habe auch ein bisschen gelesen, mich vorzubereiten, und ich habe gehört, es kommt aus der Suchtbehandlung ursprünglich.
Ja, da kommt es ursprünglich her.
Da kommt es ursprünglich her. Und jetzt kannst du so ein bisschen sagen, da hat es die Wurzeln, wo hat sich das jetzt hinbewegt? Oder wo ist das, hat sich das so ein bisschen jetzt auf andere Bereiche? Weil du hast jetzt hier, das war jetzt das Fallbeispiel, was du jetzt gebracht hast, war eine allgemeine, ja, eine Ergotherapie-Klientin mit Stressproblemen.
Und als ich es heute Mittag so gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin ja in so einer Führungsrolle, eigentlich könnte man das auch als Führungstechnik verwenden.
Definitiv. Ja,
ja.
Weil auch in der Führung geht es ja darum, dass deine Mitarbeiterinnen sich den Möglichkeiten zuwenden. Mhm. Und im Prinzip passt das eigentlich in so ziemlich jeden therapeutischen Bereich, also immer überall da, wo es um Veränderung des Verhaltens hinsichtlich der Gesundheitsförderung, so würde ich das mal formulieren, wo es darum geht. Mhm. Das passt natürlich auch in die Physiotherapie, denn was ich so gelernt habe von anderen Physiotherapeuten ist, dass das geläufige Bild in der Bevölkerung wirklich so ist, wenn man zur Physiotherapie geht,
dann kriegt man Massage. Genau. Da kriegen die mal Pickel, wenn man das sagt.
Absolut. Und das ist, also manche Leute kommen da wirklich rein und ziehen, bevor der Therapeut schon im Raum ist, ziehen die sich aus, legen sich auf die Liege und wenn da reinkommt, so, alles klar, hier, kannst du mal loslegen.
Und heute auf einer Veranstaltung, da ging es auch berufsgruppenübergreifend und da hatte eine Praxis so eine Art Joke gehabt, die hieß massieren oder verlieren. Das ist so die Lotterie, die sie immer spielen. Massieren oder verlieren.
Ja, und da könnte man, und dann, um weder massieren noch verlieren zu müssen, könnte man dann den Patienten dann dabei abholen bei dieser Erwartung.
Was ist dessen Bedürfnis, was ist dessen Wunsch? Ja. Ja, der will ja wahrscheinlich nicht nur einmal kurz die Muskeln massiert bekommen, sondern er hat ja einen anderen Wunsch.
Ich sehe es, legen Sie jetzt schon hier hin und haben den Wunsch, würde man dann vielleicht zusammenfassen, von mir massiert zu werden. Und so könnte man vielleicht einsteigen, oder? Im Rahmen der Motivational Interviewing.
Und am Ende sagt er das Gespräch, ja, ich habe immer Schmerzen im Rücken und dann guckt man vielleicht, was er besser selber tun könnte, damit er nicht nur einmal massiert wird in der Woche.
So. Ja, ganz genau, wie du es auch sagst. Es ist für viele Physiotherapeuten schon in Ordnung, wenn auch mal passive Therapie gemacht wird.
Klar.
Nur das sollte halt nicht das Einfache sein, wenn der Physiotherapeut oder die Therapeutin weiß, für diese Problematik braucht es aktive Übungen. Zum Beispiel bei Rückenschmerzen braucht es eine Kräftigung der Muskulatur. Und dann ist es schon auch okay, diese Muskulatur vielleicht mal zu lockern oder ein Wohlgefühl zu schaffen. Nur wenn man einen langfristigen Therapieerfolg erzielen will, ist eine aktive Miteinbeziehung der Klientinnen einfach unglaublich wichtig. Ja? Das sind die Fachpersonen, die wissen, was da hilft. Und wenn Sie Ihre Klientinnen mit einbeziehen wollen, dann kann Motivation Interviewing auch in solchen Kurzinterventionen wirksam sein, denn Physiotherapeuten haben ja mitunter ein recht knappes Zeitfenster.
Genau, 6 bis 8 Einheiten, das kann auch der Patient sofort verstehen, dass 6 bis 8 Mal massieren wahrscheinlich keine Lösung ist.
Ja, absolut. Ja.
Weil dann ist es zu Ende.
Ist so. Und 20 Minuten, in manchen Fällen vielleicht 30 Minuten, das ist begrenzt. Ja, und da braucht es auch Aufklärung und eben mit Einbeziehung. Und auch da sind die Menschen ambivalent, ganz klar.
Ja, ich habe also ein bisschen recherchiert, habe ich bei unterschiedlichen Bereichen das gesehen. Also das war so ein Vortrag auf so einem Zahnmedizinkongress, wo das Thema war, wo es wahrscheinlich um Zähneputzen und Zahnhygiene geht, auch so um Gesundheitsverhalten. Adipositas habe ich gelesen, ist sozusagen auch so ein Thema, wo man es machen kann. Es scheint was zu sein. Es scheint ist wahrscheinlich keine eigene Therapieform. Es gibt wahrscheinlich keine Richtlinienpsychotherapie, sodass ich jetzt sozusagen den Psychotherapeuten fragen kann, machen Sie jetzt tiefenpsychologische Therapie, Verhaltenstherapie oder Motivational Interviewing, sondern es ist so eine Gesprächsinterventionstechnik, die in verschiedenen Settings vorkommen kann. Ne?
Ja,
so kann und die man lernen kann. Ne, das, die man lernen kann. Und die man auch wahrscheinlich, man kann natürlich alles schnell lernen und gut, die man relativ schnell lernen kann, aber wo man natürlich dann viel Übung auch oder ein bisschen Übung braucht, und um die Tiefe zu bekommen. Ne? Also es hörte sich ja so ein bisschen wie an, du warst im Studium, hast das vorgestellt bekommen, konntest am nächsten Tag direkt mal was anderes probieren mit deinen Patientinnen. Ja, das würde ja den Eindruck erwecken, 4 Stunden reichen und ich habe eine neue Technik im Handwerkskasten. So ganz trivial ist es ja wahrscheinlich nicht, weil man ja selber wahrscheinlich auch schon ja sehr gut auf sich selber gucken muss. Wie antworte ich jetzt? Wie bleibe ich an den 4 Fragen dran? Wie bin ich vielleicht nicht wertend oder konfrontativ? Ne, das ist ja was, wo man auch selber für sich sehr reflektiert auch wahrscheinlich seinen eigenen Gesprächsstil erstmal betrachten muss. Und dann halt auch die ersten Versuche vielleicht der Veränderung auch ein bisschen analysieren muss im Sinne von, ja, das war schon ganz gut, aber vielleicht hätte ich da besser was anderes gefragt oder so, oder? Du hast ja gesagt, absolut. Ich habe es aufgenommen, ne? Genau, ja.
Ich habe es aufgenommen und es war dabei eine ganz schöne Arbeit. Die Physiotherapeuten, die hatten so ein Gespräch von 10 Minuten vielleicht und bei mir, meine Therapieeinheiten dauern 60 Minuten ja. Und 50 Minuten waren dann davon dieses Gespräch und das alles zu transkribieren war eine Heidenarbeit. Mhm. Da war schon eine intensive Auseinandersetzung. Also so vom Zeitrahmen her kann man schon sagen, ich habe schon so Tagesworkshops gesehen, davon würde ich abraten. Mhm. Ich bin auch gerade mit dem DVE in Kontakt, ob ich nicht vielleicht dort selber auch eine Fortbildung dazu anbiete, so einen Grundkurs, ich würde sagen, und das habe ich auch mit anderen, die da erfahrener sind als ich, sogar noch besprochen, 3 Tage sollte eine Fortbildung für die Grundtechniken schon gehen. Mhm. Und dann kann man noch Aufbaukurse dazu machen. Man sollte schon mal mindestens 3 Wochenenden, also 3x3 Tage sollte man schon dafür einplanen, um es wirklich fundiert anwenden zu können, ja.
Und dann hat man eine coole Technik und das ist ja was, das da ansetzt, wo viele Therapeutinnen auch drunter leiden, nämlich die Situation, dass die Patientinnen in der Regel nicht unbedingt das umsetzen, was man vorher normal sich ausgedacht hat. Ja, also wo wir ja immer sagen, ja, die sind da nicht wirklich motiviert oder denen fehlt der Antrieb oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man sich auf diese 4 Themen fokussiert und vielleicht auch einen besonderen Gesprächsstil hat, der auch empathisch ist, wertschätzend, also dieses Klientenzentrierte erstmal per se, wenig vielleicht oder nicht verurteilen, konfrontativ ist da und immer das Ziel vor den Augen hat. Also das heißt, was ist denn das eigentliche Ziel der Klientin? Und das entsprechend lenkt, das ist ja das Direktive da drin, dann ja. Kann das sehr erfolgreich sein. Und das ist ja was wir bei vielen ja, Begleitungen, die wir machen, dann auch oft nicht erleben. Ne? Dass man quasi immer wieder überlegt, ja, was könnten Sie mal ausprobieren? Oder Sie lernen jetzt hier Stressbewältigungstraining. Ne? Ich würde mal unterstellen, wenn ihr Stressbewältigungstraining gemacht habt, eine super geile Technik, kann man wirklich empfehlen. Wahrscheinlich hätte es aber nicht so gut funktioniert, wie das, was sich die Klientin jetzt selber ausgedacht hat. So, ne? Also, so wie du sagtest, du hättest dir auch einen Spotify-Buchtipp geben können, den hätte die aber nicht gehört. Die hätte gesagt, hey, Spotify bin ich nicht so gekommen und außerdem, ich habe das ja, die Kinder und ne, und ja, ich höre mir das mal an, aber ich habe keine Zeit mehr, eine Stunde ein Hörbuch anzuhören. Ne, so.
Gut möglich, dass es passiert wäre, ja. Vielleicht wären wir auch gar nicht darauf gekommen, weil ja. MI gerade mit diesen offenen Fragen hilft halt erstmal zu explorieren. Und ich habe wirklich auch andere KlientInnen gehabt, die zum Beispiel gesagt haben, da war ich mit denen. Wenn ich jetzt ambulant mit denen arbeite, sie kommen ja zu mir, ich habe ja keine Vorkenntnisse. Die sind ja. nicht von einem, also die wurden natürlich vom Arzt gesehen, der überweist sie, aber ansonsten kenne ich die ja gar nicht. Und ich saß neulich mit einer Dame in unserer 4. Einheit, also ich hatte schon 3 Stunden mit ihr gesprochen. Und ich sagte zu ihr, es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt noch keine Behandlung anbieten kann. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wo es hingeht. Und dann sagte sie, das ist völlig in Ordnung. Sie ist eigentlich völlig positiv überrascht davon, wie weit wir überhaupt schon in ihrer komplexen Lebenssituation gekommen sind.
Ja.
Und wenn das Ziel nachher klar ist, wenn die Motivation da ist, man nennt das auch, wenn der Rubikon überschritten ist, das ist eine Redewendung, das heißt also dieser Point of No Return, wenn also das Bewusstsein da ist für die Verhaltensveränderung, für die Notwendigkeit, die Entschlossenheit da ist und dann die Veränderung passiert, dann kann man auch zum Beispiel dieses Stressbewältigungstraining machen, weil es einfach klar ist und die Ambivalenz minimiert wurde und dann kann wirklich mit der Behandlung so richtig angefangen werden.
Kann ich mir gut vorstellen, kenne ich auch aus Handeln gegen Träger, da wird auch viel gefragt und die Patienten erleben das eher als Wertschätzung. Also das ist nicht so, dass die sagen, der fragt mich hier stundenlang aus. Nee, die erleben das als echtes Interesse, das komplexe Problem gemeinsam verstehen zu wollen. Und das, ich glaube, das unterschätzen wir und es entlastet eigentlich auch die Therapeutin. Also, weil man nicht irgendwie selber sich ausdenken muss, wie löst man das komplexe Problem eines anderen Menschen? Ja, das ist ja auch was, wo man dann schnell als Therapeutin denkt, so, ich muss da eine Fortbildung besuchen, mir fällt da jetzt nichts zu ein oder ich habe drei Vorschläge gemacht, das macht die alles nicht, ne? Oder der, ne? Also, ich glaube, das ist was ganz Bedeutsames, weil es auch eine Entlastung ist für die Wunderheilfähigkeit, die man auch in keiner Fortbildung je erlernen wird. Man hat immer das Gefühl als Therapeutin, ich kann noch zu wenig, weil man auf diese komplexen Lösungen eigentlich selber, Probleme nie selber eine Lösung hat. Ja, man erarbeitet was und dann kommen die wieder in der nächsten Einheit und sagen, ja, das war total gut, aber ich habe es nicht gemacht. Oder es hat nicht geklappt. Weil.
Ja. Ja. Ne? Ja. Also gerade in Kombination mit Handeln gegen Trägheit ist das auch unheimlich wertvoll, weil sie schlagen beide in eine ganz ähnliche Kerbe und da geht es auch um Verhaltensveränderungen und da ist es vor allem mit den verschiedenen Fragebögen auch, die einen leiten, also die Gespräche eigentlich anstoßen und dass da eigentlich auch exploriert wird und deswegen verträgt sich Handeln gegen Trägheit extrem gut mit MI. Ich wende das ja auch in der Praxis an, absolut.
Schön. Ja. Toll, tolle Methode. Toll, dass du dich gemeldet hast. Super.
Sehr gerne.
Aber zu den wichtigen Fakten, die wollte ich mal noch zumindest, ist glaube ich, eine Sache, die gibt es seit etwa so knapp 20 Jahre oder um die 20 Jahre. Es ist erschienen von zwei Psychologen, glaube ich, Miller und Rolnick. Das werden wir verlinken in den Shownotes. Und da hat es sozusagen, das ist also nichts Uraltes, aber das greift sozusagen auf bestehende Konzepte, sowas wie Klientenzentrierung und auch sowas, dass man zur Reflexion anregt, dass man Konfrontation vermeidet, dass man die trotzdem aber auch direktiv ist, dass man die Kraft umleitet in so eine Veränderungsrichtung. Das nehme ich heraus und ja, kommt aus der Sucht, wenn man es mal zusammenfasst, und wird jetzt seit mehreren Jahren schon in den unterschiedlichsten Bereichen, du hast es gesagt, überall da, wo es darum geht, gesundheitsrelevantes Verhalten zu fördern, wird sozusagen angewendet.
Ganz genau.
Ja, und man kann es lernen und es gibt Kurse, nehme ich an, und du wahrscheinlich du kennst wahrscheinlich diesen Markt so ein bisschen besser. Wahrscheinlich hast du das Gefühl, gibt noch zu wenig Kurse. Deswegen bist du dabei, selber sowas vielleicht auch anzubieten. Aber grundsätzlich regst du an, dass man vielleicht dieses Buch von Miller und Rolnick lesen soll und auch einen Kurs machen soll.
Ja, also es ist definitiv eine Technik, die sich nicht nur aus dem Buch erlernen lässt. Es braucht wirklich praktische Erfahrungen. Die in Heidelberg, also es gibt tatsächlich ein relativ großes Angebot an verschiedenen MI-Ausbildungen. Ich weiß, dass die GK Quest in Heidelberg einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Ja. Und ich werde das vielleicht anbieten, um das in so einer, einfach so das Grundwissen, gerade auch im ergotherapeutischen Kontext vielleicht zu vermitteln. Da bin ich noch mit dem DVE in Kontakt. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, weil eben ich für mich gelernt habe, dass das in der Ergotherapie ein ganz hilfreicher Baustein ist, um all unser Fachwissen, unsere Kompetenz einfach auch an den Mann oder die Frau zu bringen, kann man tatsächlich so sagen.
Ja.
Okay. Und das betrifft wirklich alle Teilberufe. Ich glaube, das kann man überall einsetzen und einen großen Gewinn darstellen.
Super. Sehr cool, weil wir haben ja auch Hörerinnen aus verschiedensten Heilberufen oder Berufen, Hintergründen, aber natürlich auch betroffene Angehörige. Aber das ist auch schön, dass du das Physiotherapiebeispiel genommen hast. Daran merkt man, dass du interprofessionellen Studiengang besucht hast als Ergotherapeut. Super. Ja. Gut, ja. Herzlichen Dank an dich, ja, Max.
Prima.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß zeitliche gemacht. Punktlandung.
Genau, danke fürs Melden. Ja, und ich sag mal, auf Wiedersehen. Schön, dass wir uns so nochmal wieder gesehen haben. Also im Gegensatz kann man den Hörern schon verraten, wir machen das ja per Zoom, wir sehen uns jetzt auch. Aber das heißt, schön, dass wir uns nochmal wieder gesehen haben.
Finde ich auch. Euch weiterhin alles Gute mit dem Podcast.
Ja, danke dir auch. Ja, das war die 43. Folge unseres Podcasts. Und ja, wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann findest du in den Shownotes auf jeden Fall noch weitere Links zum Motivational Interviewing. Ja, und auch Bücher und YouTube-Clips, sodass du das vertiefen kannst. Und ja, wir sind mal gespannt, ob es dir gelingt, Max, daraus eine eigene Fortbildung zu stricken für Ergotherapeutinnen, wobei die Akademie vom DVE, glaube ich, auch offen für andere Berufsgruppen ist. Das ist, glaube ich, nicht die Limitation. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst und dann verpasst du auch keine Folge. Wenn du selber ein eigenes Thema hast, so wie Max, Dann melde dich bitte. Wir freuen uns auch immer, was dazu zu lernen und auf so interessante Gespräche wie heute Abend. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir wie immer, und ja, bin ich sicher, Denkanstöße und Impulse setzen konnten, vielleicht nochmal über die eigene Gesprächsführung nachzudenken. Wie das vielleicht weniger lösungsorientiert ist. Oder weniger.
Wenn man selber konfrontativ ist.
Weniger konfrontativ, das ist auch so meine Erfahrung. Konfrontation nutzt selten. Ja. Und da gab es jetzt, glaube ich, eine Menge Anregungen, da auch nochmal drüber nachzudenken und vielleicht auch morgen zur Arbeit zu gehen und vielleicht mal noch mehr Fragen zu stellen, statt Lösungen zu haben. Danke.
Jo, ciao.
Ciao.
Tschüss.